Laut einer Studie bestehen ja bei fast 2/3 aller Gangster-Rap-HörerInnen, wobei das Publikum ja zu 76% aus Männern besteht, antisemitische Einstellungen. Wie bewerten Sie denn dieses doch recht erschreckende Ergebnis?
Ja, also ich bewerte die erstmal mit aller Vorsicht. Wir haben da natürlich Jugendliche befragt nach ihren Einstellungsmustern und so weiter. Allerdings würde ich immer noch darauf verweisen, es handelt sich um Jugendliche. Ich habe in einem anderen Interview gesagt, die haben jetzt sozusagen nicht mit einer Horde von Antisemitinnen und Antisemiten zu tun, sondern mit Jugendlichen, die sich sozusagen auch noch erreichen lassen und die sich auch noch in ihrem Weltbild irritieren lassen. Deswegen ja, das ist auf jeden Fall ein Hinweis für uns. Wir müssen da weiter forschen, wir müssen dem weiter nachgehen, wir müssen präventiv arbeiten. Aber wir sollten auch nicht in einen totalen Alarmismus verfallen, sondern erstmal diese Ergebnisse bewerten und daraus Schlüsse ziehen, insbesondere für weitere Forschungen.
Nach welchen wissenschaftlichen Kriterien wurden denn die Probandinnen der Studie überhaupt ausgewählt?
Es waren insgesamt 500 Jugendliche aus NRW. Dort haben wir ausgewählt nach unterschiedlichen Kriterien, Demografie. Also wir haben sozusagen geschaut, leben die eher in der Stadt oder eher auf dem Land und so weiter. Und die sind quotiert nach Geschlecht, also männlich, weiblich. Und sie interessieren sich für Musik und viele von ihnen eben auch für Gangster-Rap.
Inwiefern fördert denn nun Gangster-Rap laut Ihrer Studie Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit? Können Sie da nochmal genauer drauf eingehen?
Also ob Gangster-Rap Antisemitismus fördert, das können wir nicht sagen. Das wollten wir auch damit sozusagen mit der Studie nicht herausfinden, sondern wir haben erstmal geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gangster-Rap-Konsum und antisemitischen Neigungen. Und da hat sich eben gezeigt, ja, es gibt diese Korrelation, diesen messbaren Zusammenhang. Jugendliche, die Gangster-Rap hören, neigen tendenziell eher zu antisemitischen Einstellungsmustern, auch zu misogynen Einstellungsmustern. Aber über das Kausalverhältnis können wir noch nichts sagen. Das heißt, wir können nicht sagen, ob diese Jugendlichen Gangster-Rap hören und deshalb eher zu antisemitischen Einstellungsmustern tendieren oder ob es vielleicht Jugendliche sind, die schon bestimmte Einstellungsmuster haben und die sich dann sozusagen für diese Musik interessieren oder ob das ein sich gegenseitig bedingender Effekt ist, was ich für am ehesten wahrscheinlich halte.
Ein interessanter Aspekt der Studie ist ja, dass die Ablehnung von Rassismus nicht unbedingt vor Antisemitismus schützt. Wie bewerten Sie denn dieses Ergebnis?
Ja, also es herrscht so die weitläufige Annahme, vielleicht auch, dass Antisemitismus letztlich eine Unterform von Rassismus ist, also als Rassismus gegen Juden irgendwie zu verstehen ist, und das ist nicht der Fall. Man kann sicherlich durchaus hier und da Vergleiche ziehen und nicht selten ist es so, dass antisemitische Einstellungen auch mit rassistischen Einstellungen zu tun haben, aber unsere Ergebnisse legen nahe, dass dies nicht zwingend notwendig ist. Also unsere Ergebnisse zeigen, dass antirassistische Einstellungen oder sozusagen ein Nicht-Zustimmen zu rassistischen Aussagen nicht automatisch bedeutet, dass man nicht auch zu antisemitischen Aussagen zustimmt. Also es zeigt sich, es sind auch durchaus empirisch zwei Phänomene, die unabhängig voneinander auftreten können.
Nun bedienen Gangster-Rapper ja kalkuliert antisemitische Narrative, weil es gut ankommt vielleicht. Oder haben wir in Deutschland nicht eher ein generelles Antisemitismusproblem, unabhängig vom Gangster-Rap? Und der Gangster-Rap ist lediglich ein Symptom.
Ja, also wir haben in Deutschland ein Antisemitismusproblem. Wenn man sich die Einstellungsforschung anschaut, dann zeigt sich, dass 15-20% der Befragten latent antisemitische Einstellungen vertreten, beziehungsweise den antisemitischen Aussage-Items eben zustimmt. Und das nimmt eben zu, wenn man andere Formen des modernen Antisemitismus beforscht und abfragt, beispielsweise des israelbezogenen Antisemitismus. Deswegen ist es natürlich nicht so, dass wir diese antisemitischen Tendenzen nur im Gangster-Rap haben und nur in dieser Jugendkultur. Dafür würde ich absolut warnen, das sozusagen zu generalisieren und auch diese Jugendkultur zu dämonisieren. Aber es zeigt sich eben, in der Musik gibt es diese Tendenzen. Jetzt sehen wir, unter einem Teil der Jugendlichen gibt es sie auch. Und wir müssen jetzt weiter sehen, wie das beides im Zusammenhang steht.
Wurde denn der Gangster-Rap als Ganzes dann quasi abgefragt oder einzelne Musiker oder einzelne Gangster-Rapper? Und können Sie mal ein Beispiel machen vielleicht von einem Gangster-Rapper, welche Zitate da irgendwie in der Studie verwendet wurden?
Ja, also wir haben ja insgesamt sozusagen zwei Teilstudien gehabt. Wir haben eine qualitative Untersuchung gemacht und haben da in Gruppen und Einzelinterviews mit jugendlichen Gangster-Rap-HörerInnen gesprochen und haben da auch als sozusagen Gesprächsimpulse Musikvideos gezeigt. Die Jugendlichen sollten das tatsächlich vorher hören, sich genau angucken. Und da haben wir beispielsweise das Musikvideo Focus von Kollega gewählt, aber auch das Musikvideo Contraband der beiden Rapper Fahd und Snagger Und da hat sich eben gezeigt, die Jugendlichen verstehen nicht unmittelbar die antisemitisch konnotierten Inhalte, auch die Verschwörungserzählungen, die darin auftauchen. Und bei der zweiten Teilstudie, die nachfolgend durchgeführt wurde, bei einer quantitativen Erhebung mit Online-Fragebogen, da haben wir dann sozusagen breiter gefragt, haben 500 Jugendliche befragt und haben da auch Textzeilen vorgelegt in diesem Fragebogen, beispielsweise die Textzeile Yahoo-Style Geld im Sinn von einem Lied von Chelo und Abdi, das sind zwei Rapper aus Frankfurt, und eine Interviewsequenz zwischen Ali Boumaier und dem Rapper Sido, in dem Sido eben von einem antisemitischen Mythos bedient. Auch da haben wir das in den Fragebogen eingebunden. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute sehen Kollega und meinen dann eben, das sei halt überall im deutschsprachigen Web so. Das ist natürlich nicht so.
Kollega ist, glaube ich, auch Kreationist, oder? Wenn ich mich nicht irre. Also er glaubt an Goethes Schöpfung und so.
Das hat er erzählt. Er hat sich auch mit solchen Fragen befasst. Hat da auch so einen islamistischen Autor aus der Türkei irgendwie von Englisch und Deutsch übersetzt. Also der hat sich schon mit so Fragen von Religiosität auseinandergesetzt und da driftet er dann irgendwie, das kann man so sehen mit den Jahren, dann in irgendwelche obskuren Verschwörungserzählungen ab. Ja, also der ist sozusagen auch jemand, der da deutlich hervorsticht. Und da muss man dann auch immer so erläutern, dass der da schon auch deutlich heraussticht. Was Antisemitismus angeht, jemand, der, ja, bei dem sich wirklich alle irgendwie Erscheinungsformen des Antisemitismus bündeln, so hat man manchmal den Eindruck.
Wie können denn Ihrer Meinung nach altersgerechte Angebote in der Präventionsarbeit aussehen, um spätere verfestigte antisemitische Einstellungen zu verhindern?
Also grundlegend halte ich es für wichtig, dass man sich A, für Jugendliche interessiert, sich auch für ihre Subkultur, der sie anhängen, interessiert. Und das bedeutet, dass man eben auch Wissen darüber generiert, wie beispielsweise Gangster-Rap funktioniert, was die Inhalte des Gangster-Rap sind, um zu verstehen, warum Jugendliche sich davon angesprochen fühlen. Ja, also man sollte nicht sozusagen einen Text nehmen, der irgendwie einen problematischen Inhalt hat, indem er beispielsweise antisemitische, frauenfeindliche Inhalte transportiert und ihnen sagen, seht her, das ist Gangster und deshalb dürft ihr es nicht hören, weil das ist schlecht. Ich denke, das hat nicht den gewünschten Effekt. Wenn es also um Bildungsarbeit geht, dann muss man das Ganze etwas breiter gestalten. Und wenn es um Verschwörungserzählungen geht, beispielsweise muss man Jugendlichen zunächst einmal vermitteln, wie Verschwörungserzählungen funktionieren, welche Sprache in der Verschwörungserzählung auftaucht. Sind diese Sprachen emotionalisiert? Wird damit ein Feindbild transportiert? Welches Gesellschaftsbild steckt dahinter? Das heißt, man muss Jugendlichen erstmal vermitteln, was Verschwörungserzählungen sind und warum sie so verführerisch sind. Und dann kann man sozusagen mit ihnen ins Gespräch kommen und auch kritisch darüber sprechen. Und dafür braucht es dann eben ein Wissen und auch ein Verständnis für die Subkultur, der sie anhängen. Man sollte in jedem Fall Antisemitismus, Rassismus, Misogynie ganz deutlich kritisieren, ganz klar. Aber das kann man eben erst dann machen, wenn man einen Zugang zu Jugendlichen gewonnen hat und im Vorfeld eben auch Sprachbarrieren abbaut.
Was wird denn Ihrer Meinung nach die Folge jetzt der Studienergebnisse sein? Oder kann man das noch nicht sagen?
Naja, zunächst einmal planen wir derzeit einen Fachtag. Da laden wir verschiedene Akteure ein, die sich dafür interessieren, die sich aus der Bildungsarbeit kommen, die Schulträger sind, aber im besten Falle eben auch Leute aus dem deutschsprachigen Rap selbst, die wir dafür gewinnen wollen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam eben Strategien zu entwickeln, wie jetzt weiter vorgegangen werden kann. Da halte ich es eben für wichtig, dass wir nicht nur Personen aus der Bildungsarbeit haben, sondern auch aus der Sozialarbeit und, wie gesagt, eben Leute aus der Szene selbst, weil die gilt es mit ins Boot zu holen. Die interessieren sich sicherlich auch für unsere Ergebnisse und haben sicherlich auch häufig einen kritischen Blick darauf, auf das Phänomen Antisemitismus selbst, auf das Phänomen Misogynie und Rassismus. Und die haben sicherlich auch ein Interesse daran, darüber zu diskutieren und entsprechende Strategien zu entwickeln, wie man Jugendliche erreichen kann und präventiv auf sie wirken kann.